Vater. Herr, wir loben dich für dein Wort des Lebens. Amen. Lob den Herrn. Amen. Genau, es gibt zwei Warnungen des Apostels Johannes in Kapitel 2. Und die erste Warnung war, liebt nicht die Welt, was wir gerade eben hatten. Denn hinter der Welt versteckt sich der Satan. Nicht offensichtlich, aber hinter einer schönen Fassade. So, dass es denen gefällt, die Lust danach haben. Das ist die erste Warnung des Apostels Johannes. Und die Welt ist nicht nur das, was man äußerlich sieht, sondern Johannes sagt, die Welt ist die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und auch die nichtige Ehre des Lebens. Das ist die Definition der Welt. Es sind nicht nur alleine die materiellen Dinge, die wir sehen, sondern in unserem Fleisch gibt es eine Lust nach diesen Dingen. Und das ist die Welt. Und ich danke dem Herrn, dass er uns eine Warnung gibt, dass wir nicht darauf reinfallen, sondern weiterblicken, dahinter schauen und nicht verführt werden durch das, was man nur äußerlich sieht. Das ist immer eine große Gefahr für uns alle. Sieht schön aus, aber dahinter hängt der Tod. Wie der Baum der Erkenntnis. Er sollte eigentlich Baum des Todes heißen, weil das ist es, was er wirklich bringt. Es gibt einen Baum des Lebens, dann sollte es auch einen Baum des Todes geben. Und es ist auch der Baum des Todes, aber er heißt nicht so. Warum? Weil er sich versteckt. Der Tod versteckt sich hinter sehr wunderbarer Erkenntnis von Gut und Böse. Aber wenn man davon isst, sagt der Herr, wird man des Todes sterben. Und das ist, wie der Feind arbeitet. Ganz anders beim Baum des Lebens. Dort weiß man gleich, was man bekommt. Gestern haben wir es gehabt. In aller Einfachheit. Kommst zum Herrn, der Herr sagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und es überfließend zu geben. Da weiß man sofort, was man bekommt. Lob den Herrn, deswegen brauchen wir den Baum des Lebens. So wunderbar. Nun gibt es, es gibt aber noch eine zweite Warnung von dem Apostel Johannes in Kapitel 2. Und das ist die Warnung vor den vielen Antichristen. Ein Zeichen dafür, dass es die letzte Stunde ist. Das ist Seite 5 auf der Gliederung. So, diese zwei Warnungen sind für uns heute sehr aktuell. Warum? Johannes sagt, Kinder, in Vers 18, es ist die letzte Stunde. In 2. Petrusbrief in Kapitel 3, was wir in der letzten Konferenz hatten, redet Petrus noch von den letzten Tagen. Johannes schreibt jetzt die letzte Stunde. Was ist näher? Die letzten Tage oder die letzte Stunde? Stunde. Das heißt, auch in dieser Abfolge der Briefe sehen wir, wie der Herr uns vorbereiten will auf sein baldiges Kommen. Es geht immer näher. Bei Johannes ist es schon die letzte Stunde. Und danach kommt nur noch Offenbarung. Dort ist es dann wirklich gekommen. Der Abschluss ist dann die allerletzte Minute im Buch der Offenbarung. Eine Sekunde eigentlich schon. Ja. Weil dort sehen wir die Erfüllung in Offenbarung. Und dann heißt es hier, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wir haben in den letzten Jahren so viele Zeichen der Zeit gesehen, die uns alle beweisen müssen, dass es wirklich die letzte Stunde ist. Das ist nicht nur ein Wort von Johannes, das ist für uns heute die Realität. Wenn wir die Politik angucken, sehen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wenn wir Israel anschauen, Und was passiert dort mit dem Abraham-Abkommen, was wir oft gesehen haben, ist ein Zeichen der Zeit, dass es die letzte Stunde ist. Auch die Gesellschaft mit den Tagen Lots und Noahs zeigen uns, es ist die letzte Stunde. Wir sind nicht mehr weit entfernt vom Kommen des Herrn. Markus hat vom Ende der Demokratie gesprochen. Überall fällt die Demokratie in sich zusammen. Was ist das? Es ist ein Zeichen der Zeit, dass es die letzte Stunde ist. Ihr könnt da hinten auf unseren Zeitstrahl gucken. Viele der Zeichen der Zeit sind von links nach rechts aufgelistet, um uns zu überzeugen, dass es wirklich die letzte Stunde ist. Aber der Johannes gibt uns jetzt noch ein weiteres Zeichen der Zeit, an dem wir erkennen können, dass es wirklich die letzte Stunde ist. Das können wir da hinten noch anfügen. Das sind die vielen Antichristen. Das Auftreten von vielen Antichristen ist ein Beweis, dass wir am Kommen des Herrn leben, und zwar sehr nahe. Nun, bei uns ist es so, wenn wir Antichrist hören, denken wir sofort erstmal an das Tier in Offenbarung 13. Das ist für uns der Antichrist. Aber der Johannes sagt uns, bevor der kommt, kommen noch viele andere Antichristen, die sein Kommen, also das Kommen von dem Antichristen, vorbereiten und ankündigen. Und wenn wir heute in die Welt schauen, sehen wir nicht überall viele Antichristen. Überall, wo man hinguckt, sitzen Antichristen. In den letzten wenigen Jahren haben wir das selber erlebt mit Haut und Haaren. Dass die unser Ein- und Ausgehen bestimmen in der Politik und überall, dass sie antichristlichen Geist haben, die das Kommen des Tieres vorbereiten. Alleine diese Plandemie, diese Überwachung, die eingesetzt worden ist, weltweit, ist das nicht ein Geist des Antichrist, was die Menschen gemacht haben, um sein Kommen vorzubereiten? Wir konnten hier bei uns in Stuttgart nicht einmal zum Friseur gehen, ohne Impfung. Stellt euch vor, wer hat das angeordnet? Ist das nicht der Geist des Antichristen, der am Ende überall die ganze Welt beeinflussen wird, dass man nur kaufen und kaufen, verkaufen kann, wenn man ein gewisses Zeichen hat? Oder auch die Zensur, alleine das zeigt uns auch den Geist des Antichristen. Nur wenn jemand nur etwas über die Impfung sagt, dann wird er gelöscht, aus dem Weg geschafft. Und wenn man einen gewissen Rang hat in der Gesellschaft, wird man sogar ins Gefängnis gesperrt. Die Mörder und Verbrecher und Sexualtäter werden freigelassen. Und die sich wagen, etwas zu sagen, werden eingesperrt. Das ist der Geist des Antichristen. So, die sind alle gekommen, um das Kommen des Antichristen vorzubereiten. Daran sehen wir, dass es die letzte Stunde ist. Aber der Johannes redet nicht nur von solchen Antichristen in der Welt. Das ist eine Sache. Aber er redet noch von einer speziellen Kategorie von Antichristen. Er sagt in Vers 19, sie sind von uns ausgegangen. Das heißt, er redet und warnt auch vor solchen, die das Wort Gottes verdrehen, die im christlichen Umfeld leben und dort die Menschen verführen und auf Abwege bringen. Und gegen solchen Einfluss hat der Johannes damals gekämpft in seinem Brief. Es waren so viele Einflüsse von verschiedenartigen christlichen Lehren. Und die diese Lehren gebracht haben, die nennt der Johannes die Antichristen. Zum Beispiel haben wir ja gerade gelesen in Vers 22, haben einige damals gesagt, dass Jesus nicht Gott war. Vers 22, wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? So damals gab es welche, die haben überall verbreitet, ja, Jesus war da, er hat gelebt, er war tatsächlich unter uns, aber er war nicht der Christus. Er war nicht Gottes Sohn, er war nicht Gott. Und gegen den kämpft hier der Johannes und sagt, jeder, der den Sohn leugnet, nämlich den Sohn Gottes leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und das zeigt, damals haben sie eine sehr verdrehte Ansicht gehabt von Jesus Christus. Sie haben damals gesagt, ja, der irdische Jesus ist ein anderer wie der himmlische Christus. Manchmal sind sie getrennt, manchmal sind sie auseinander und haben so das ganze Wort Gottes verdreht und haben versucht, die Christen zu beeinflussen. Und diese nennt der Johannes Antichristen, weil sie sie wegbringen vom Herrn. Und das hat er auch im zweiten Johannesbrief gesagt, in Vers 7. Dort steht, viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Aber nicht nur das, sondern es gab auch noch andere unter den christlichen Lehrern, die verkündigt haben, dass Jesus kein wahrer Mensch war. So die einen haben die Gläubigen verwirrt dadurch, dass sie sagen, Jesus ist nicht Gott. Aber da gab es noch andere, die Menschen verwirrt haben, ihnen gesagt, Jesus war kein echter Mensch. Ja, es ist so viel Verwirrung. Das ist das Problem von dem Baum der Erkenntnis. 1. Johannes 4 in Vers 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und er ist schon jetzt in der Welt. So damals haben sie auch unter anderem diese Lehre verbreitet, dass Jesus nicht im Fleisch gekommen ist. Sie haben gesagt, ja, der war ein Phantom, ein Hirngespinst. Man hat ihn zwar gesehen, aber es war nicht Fleisch und Blut. Es war nur ein Schein-Jesus. Und er hat weder gelitten, noch ist er am Kreuz gestorben und noch ist er auferstanden. Das ist der Geist des Antichrist und er ist schon heute in der Welt. So, das war damals. Das ist, was damals Johannes in seinem Brief adressiert hat, um die Gläubigen zu warnen, nicht auf solche Lehre reinzufallen. Aber heute sehen wir, dass es viel feiner geworden ist. Heute haben wir im Prinzip genau das gleiche Problem. Vielleicht nicht nur auf der Ebene, oh, Jesus ist nicht Gott oder Jesus ist kein Mensch, aber es gibt so viele christliche Lehren und Ansichten und eigene Interpretationen und Menschen, die das Wort Gottes verdrehen und damit die Gläubigen in die Irre führen. Zum Beispiel die Kindestaufe ist ein Beispiel. Die Kindestaufe ist nichtig. Die Schrift redet überhaupt nicht davon. Und doch werden Tausende verführt und glauben, das reicht aus. Oh Herr, in 1. Timotheus 4, in Vers 1 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abweichen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, in der Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat und so weiter. Das sind die Antichristen, die solche Dinge den Gläubigen erzählen. Oder viele in diesen Tagen sagen auch, ja, wenn der Herr kommt, ist kein Problem. Wir werden alle entrückt. Spielt keine Rolle, ob du wie du gewandelt bist, wie dein Leben ist. Ja? Solange du wiedergeboren bist, wirst du entrückt. Sagt das das Wort Gottes? Nein. Und doch sind so viele da, die diese Lüge verbreiten. Und andere sagen, gar niemand wird entrückt. Müssen alle durch die sogenannte Trübsal gehen. Genauso. Oder auch was die Anbetung betrifft. Der Herr hat so klar im 5. Buch Mose gesagt, dass wir nicht so anbeten dürfen, wie wir es gerne hätten, nach unserem Gutdünken. Und doch hat jeder seine eigene private Auslegung über dieses Thema. Und jeder denkt und predigt genau das, was er denkt, ist richtig ist. Und so werden sehr viele leider verführt. So, die Antichristen, von denen der Johannes hier redet, sie sind von uns ausgegangen, steht hier in Vers 19, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Das ist sehr klar. Aber es sollte an ihnen offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und genau das hat auch Paulus erwähnt. Er hat von solchen gesprochen, die von uns ausgegangen sind. Und das ist in Apostelgeschichte 20. Dort steht in Vers 29: Ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, welche die Herde nicht schonen. Reißende Wölfe ist auch ein Tier. Das ist alles, haben alle mit Tieren zu tun. Und aus eurer eigenen Mitte, steht hier, aus dem Kreis der Ältesten werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Die waren auch von ihnen, aber sie sind ausgegangen und haben sich als reißende Wölfe offenbart. Johannes nennt solche Antichristen. Paulus hat sie auch unter anderem als Hunde bezeichnet, in Philipper 3, auf die man aufpassen muss. Und wir hatten ja letztens die Konferenz über Petrus. Auch er, das haben wir in der Konferenz gesehen, hat ein ganzes Kapitel benutzt, 2. Petrus 2, um über die falschen Propheten zu reden. So, Petrus nennt sie die falschen Propheten. Johannes nennt sie die Antichristen. Und Judas nennt sie die unvernünftigen Tiere und Spötter. Also die haben sehr viele Namen. Es ist ein und dieselbe Kategorie, aber verschiedene Bezeichnungen für diese Antichristen, die die Gläubigen verführen. O Herr, daher ist es so gut, dass wir von Johannes eine Warnung bekommen haben. Und wie kann man in solch einem Umfeld sicher sein, dass wir dem Herrn folgen und nicht irgendeinem Antichristen? Woher nehmen wir die Sicherheit? Vom Internet? Kannst du natürlich googeln. Heute benutzt man ChatGPT und fragt, bist du der Antichrist? Und da gibt er eine Antwort. Aber die Antwort ist bestimmt nicht dein Schutz, um zu wissen, wer der Antichrist ist. Vielleicht viele Bücher lesen. So viele Christen lesen so gerne Bücher von so vielen Autoren. Und die Gläubigen haben ihre Lieblingsautoren. Und dann gucken sie, was sagt der, was sagt jener über die Verführung. Und dann fragen sie die ganzen Leute und die Menschen. Wird das dir einen Schutz geben vor den Antichristen, zu wissen, ob es eine Verführung ist oder nicht? Wir haben ja einen YouTube-Kanal und dort schreiben manche Zuhörer ihre Kommentare rein. Und vor kurzem habe ich einen Kommentar dort gelesen, da hat einer geschrieben, was ihr lehrt, ist Unsinn. Ich höre lieber die fundierte theologische Lehre von Dr. So und so. Ich habe gedacht, du hörst die fundierte theologische Lehre von Dr. so und so. Ist das dein Schutz und deine Sicherheit, dass du auf dem Weg der Wahrheit bist? Das ist sehr wackelig. Der Teufel kann sich auch hinter solchen Dingen verstecken und das tut er überall. Daher, was ist der einzige Weg, wie wir vom Herrn Klarheit bekommen haben, wer und was dahinter steckt? In Vers 20 steht, ihr habt die Salbung. Das ist die Antwort. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr alle wisst. Ist das sehr kompliziert? Ihr alle müsst analysieren und versuchen zu verstehen und viele Bücher lesen und viele, ich weiß nicht was, machen. Johannes ist sehr einfach. Ihr habt die Salbung, dann wisst ihr. Und noch einmal in Vers 27. Doch ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wohnt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Wow, ihr habt nicht nötig. Sondern wie seine Salbung euch alles lehrt und wahrhaftig ist und keine Lüge ist, und wie sie euch gelehrt hat, so wohnt in ihm. Die Salbung lehrt uns die Wahrheit. Bei allem anderen können wir uns nicht so sicher sein. Es ist Lüge, so viel Lüge. Und das ist das, was auch der Feind und der Antichrist benutzt, um die Menschen zu verführen. Und ich habe mich gefragt, warum redet der Johannes hier in seinem Brief von der Salbung? Eigentlich das einzige Mal wirklich in den Briefen, dass dieses Wort hier vorkommt. Ich meine, wir wissen alle, es ist der Heilige Geist gemeint. Aber wieso sagt Johannes nicht, ihr habt den Heiligen Geist und ihr wisst? Sondern er sagt, ihr habt die Salbung. Weil dieses wunderbare Wort Salbung kommt aus 2. Mose 30, wo Gott dem Mose geboten hat, dass er ein Salböl herstellen soll. Aus Olivenöl mit 4 wunderbaren Zutaten, die dann vermischt worden sind und benutzt für den priesterlichen Dienst und für die Könige, um sie zu salben. Und das hat mir gezeigt, das ist der Weg, wie die Salbung uns lehrt, was die Wahrheit ist. Nämlich in dieser wunderbaren Salbung ist das ganze Wesen des Herrn enthalten, durch diese Zutaten. Sein Menschsein, sein Tod, seine Auferstehung, alles, was der Herr vollbracht hat, ist enthalten in dem Heiligen Geist. Und jedes Mal, wenn die Salbung uns lehrt, dann kommt dieses Wesen des Herrn in uns hinein. Das ist viel besser wie nur ein äußerer Professor, der dir sagt, wie es geht. Sondern die Salbung wohnt in uns und salbt uns und bringt das Wesen des Herrn in uns hinein. Kein Wunder, sagt Johannes, und ihr wisst, wenn du das Wesen hast vom Herrn, dann braucht man nicht sehr viel Überzeugung. Das weißt du einfach innerlich, was die Wahrheit ist. Es ist wie bei einer Creme, die man kauft im Geschäft. Und wenn man sich eincremt, dann ziehen die Wirkstoffe der Creme hinein und bringen Heilung. Und so ist auch die Salbung, die uns das Wesen des Herrn geben möchte. Lobt den Herrn, das ist so wunderbar. Und am Ende, das Ziel der Salbung ist, es macht uns, sie macht uns zu Königen und Priestern. Denn das ist, was wir auch heute Morgen schon gehört haben, das Ziel, was der Herr mit uns erreichen will. Und davon dürfen wir uns nicht von irgendwelchen Antichristen abbringen lassen. Die Salbung wird uns lehren, König zu sein und Priester. Und das hat Johannes dann im Kapitel 1 von Offenbarung sehr klar gesagt. Er hat uns gemacht zu Königen und zu Priestern. So, ich danke dem Herrn für die Lehre der Salbung. Und daher am Ende steht in Vers 28, und nun, Kindlein, wohnt in ihm, wohnt in ihm. Dass der Herr in uns wohnt, damit gibt es nicht so viele Probleme. Aber dass wir in ihm wohnen, dafür brauchen wir die Salbung. Wohnt in ihm, damit, wenn er offenbar wird, wir Freimut haben und nicht zu Schanden werden bei ihm, vor ihm, bei seinem Kommen. Es geht um sein Kommen. Amen. Und wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass jeder, der Gerechtigkeit tut, von ihm geboren ist. So, das hat eine wunderbare Auswirkung auf unseren Wandel bis hin zur Gerechtigkeit. Lobt den Herrn für die Salbung. Amen. Amen.